Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Von der Gartenprinzessin zur Waldfrau, so heißt das Buch, das mein heutiger Gast geschrieben hat. Es ist ein sehr persönliches Buch, in dem sehr viel Wissen über die Kraft und die Magie der Natur steckt. Monika Rosenstatter ist heute bei mir. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Gartenprinzessin, Waldfrau, Kräuterhexe, wie bezeichnen Sie sich selber am liebsten?
Als Monika.
Aber diese Bezeichnungen sind ja nicht ohne Grund auf Sie zugekommen.
Genau, also das hat sich ergeben aus vielen verschiedenen Umständen. Fangen wir mal bei der Kräuterhexe an. Das ist entstanden damals durch einen Zeitungsartikel, wo mir eine Journalistin dann einfach als Kräuterhexe vom Wiesenberg bezeichnet hat, vor 12 Jahren circa, und das ist mir dann geblieben. Also das war mal das Erste. Und dann ist natürlich immer schon die Idee in mir geschlummert, dass ich mal ein Buch schreiben möchte, und da überlegt man natürlich, wie schreibe ich es. Und nachdem ich eine bin, die gern zu Hause im Garten arbeitet, aber auch gern in der Wildnis ist, ist dann die Idee entstanden, die Gartenprinzessin. Das ist die, die im eigenen Reich wirkt, innerhalb des Zaunes. Und so, ja, bei meinem Haus, ich habe einen Turm bei meinem Haus und so. Das ist irgendwie so entstanden dann. Und die Waldfrau ist dann geschlüpft, weil ich einfach diese wilde Frau außerhalb des Zaunes, die sich im Wald bewegt, in der Wildnis bewegt und auch mit dem zurechtkommt. Und dann haben wir doch den Bogenspannen von den kultivierten Kräutern zu den wilden Kräutern, geht durch die Gartenprinzessin und die Waldfrau wunderbar.
Sie leben auf dem Wiesenberg bei Seeham. Jetzt Ende April, was kann man da alles beobachten?
Ende April ist ein starker Wandel, nämlich wirklich von der Frühlingsvegetation hin jetzt schon zu diesen voll gefüllten Maienwiesen, wo dann der Rotklee blüht und auch die Wiesen heranwachsen, wo die Bauern oft die erste Heimat dann schon herbei ahnen, sehnen, und das ist wirklich ein Schauspiel, wo wirklich von den bunten Frühlingsblühen in Gelb, Blau und dieses zarte Grün vom Frühling, sie wandelt noch Gelb, Rosa, Rot. Also das ist einfach ein Farbschauspiel, das ja wirklich endet jetzt Ende April.
In Ihrem Buch Von der Gartenprinzessin zur Waldfrau, das ja auch so etwas wie eine Art Kalender ist, steht am heutigen Tag die Pflanze Hahnenfuß. Was hat der Hahnenfuß mit dem 25. April zu tun?
Der Hahnenfuß ist für mich eine Zeigerpflanze, und der kündigt so an, okay, jetzt kommt ganz vermehrt Sonnenlicht auf die Erde und ist eine alte Zigeunerheilpflanze, und die alten Bauern früher haben auch gesagt, der Hahnenfuß, das merkt man ja, da ist plötzlich die ganze Wiese gelb. Zuerst ist der Löwenzahn und dann kommt der Hahnenfuß, und der zieht das Sonnenlicht so auf die Erde runter und sättigt die Wiesen mit Sonnenlicht, damit weiter wachsen, Wachstum geschehen kann. Und der Hahnenfuß gehört zur Familie der Hahnenfußgewächse, was für mich eine ganz faszinierende Pflanzenfamilie ist.
Was kann diese Pflanzenfamilie und woher kommt eigentlich der Begriff?
Sehr viele Vertreter der Hahnenfußgewächse sind giftig. Und kaum eine Pflanzenfamilie, wo so viele verschiedene Blütenformen und auch Erscheinungsformen auftreten wie bei den Hahnenfußgewächsen. Und natürlich, wie der Paracelsus schon gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Also wenn man mit Hahnenfußgewächse arbeitet, so wie jetzt mit dem gelben Hahnenfuß, aber dazu gehört genauso der Eisenhut, das Adonisröschen, muss man schon ein Wissen haben, ansonsten kann so eine Pflanze giftig sein.
Also da sollte man dann wirklich eine Kräuterhexe sein?
Ja, das ist schon ein bisschen so eine Pflanzenfamilie, wo die Kräuterhexe ein bisschen forscht und erkundet und Wissen sammelt, auch in alten Büchern, und wirklich Erfahrung haben sollte mit diesen Pflanzen, wenn man dann damit arbeitet.
Und was man da ganz konkret alles damit machen kann, darüber reden wir gleich weiter. Monika Rosenstatter ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Die Dosis macht das Gift, das wusste schon Paracelsus. Monika Rosenstatter, Sie studieren die Wirkung der Pflanzen. Wir haben vorher über den giftigen Hahnenfuß gesprochen. Was machen Sie nun Heilsames aus dieser Pflanze?
Ich nutze ihn für einige verschiedene Anwendungen. Sehr gerne mache ich eine Blütenessenz draus, nach Dr. Bach. Das ist ja eine sehr einfache Methode, wo man die Blüte von der Pflanze auf Wasser legt. Dann imprägniert das Sonnenlicht die Kraft der Blüte in das Wasser. Und diese Blütenessenz ist dann folglich auch nicht giftig. Das ist eine ganz feine, feinstoffliche Zubereitung. Und das geht sehr, wirkt auf Seelenebene. Und diese Blütenessenz wird zum Beispiel verwendet in der Kräuterenergetik bei Kindern, die stottern. Gelb ist die Farbe, die alles ins Fließen bringt. Und der Hahnenfuß, das ist, wir kennen den Hahn, da ist jetzt im Pflanzennamen der Tiername.
Also der Kretlaut in der Früh, ja, der weckt
genau,
uns
der
am
weckt
Land.
Uns auf. Der erste Hahnenschrei, der macht wieder wach und sagt, aha, da bin ich. Und wenn Kinder da oft ins Stottern geraten, das ist so ein ganz gewisses Alter, zwischen 4 und 7 oft, wo der Redefluss gestört ist, da ist diese Blütenessenz oft ein ganz gutes Antriebsmittel, damit da die Seele mit dem Körperwachstum wieder in Einklang kommt. Oft verliert sie das ein bisschen, so in der Hitze des Gefechts und im Alltag. Und da kann man ganz gut weiterhelfen. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, wenn ein Tiername in einem Pflanzennamen versteckt ist, dann forscht die Kräuterhexe noch viel lieber, weil da wird es noch interessanter.
Gibt es da noch ein paar andere Pflanzen mit Tiernamen, die es Ihnen besonders angetan haben?
Ja, zum Beispiel das Bärenohr, das ist ein Volksheilname von der Schlüsselblume. Das ist auch ganz spannend. Und das Wolfsauge, das wäre die Einbeere zum Beispiel. Oder der Bärenklau ist eine Pflanzen, die bei uns auf die fetten Bauernwiesen wächst. Und die Bären dotzen, sagen wir. Und die haben ja jetzt gerade Ende April wunderbar prächtig und fett auf der Wiesen. Wir haben es früher als Hosenfutter genommen, wie man so schön sagen. Aber der Bärenklau ist ein ganz, ganz altes Volksheilmittel, Kräftigungsmittel, wo man auch die Wurzeln verwendet. Und ja, man wird so stark wie ein Bär.
Gell? Und was kann die Schlüsselblume, das Bärenohr?
Das Bärenohr, das ist da in Verbindung, dieser Name, weil die Schlüsselblume blüht, fängt zu blühen an, wenn der Bär aus der Höhle rauskommt im Frühling. Dieses Frühlingserwachen und die es uns wieder die Kräfte gibt nach einem langen Winter, damit wir wieder ja, wach werden und für diesen kommenden Frühling wieder bereit sind und das Herz aufschließen und den Körper und die Zellen aufschließen und uns wieder öffnen fürs neue Jahr.
Warum haben Sie selber begonnen, sich da so einzulesen? Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
Ja, also mein ältestes Pflanzenbuch, das ich daheim habe, ich muss jetzt gestehen, als Kind ganz wenig gelesen. Jetzt schreibe ich Bücher und ich war sehr lesefaul. Es ist absolut keine Chance, also, dass man mich zum Lesen gebracht hätte. Also meine Mama hat wirklich brav für mich die Bücher in der Schule gelesen und mir dann geholfen.
Und Sie haben zugehört.
Und ich habe zugehört. Ja, und dann... Ich bin ganz gern schon auf Flohmärkte gegangen, als junges Mädel. Und mit 17 bin ich auf dem Flohmarkt gewesen und dann fällt mir ein ganz dickes, fettes Buch von Paracelsus in die Hände. Theophrastus Paracelsus. Ich habe diesen Schinken jetzt noch daheim, er zerfällt schon fast, so alt ist er. Und ich bin vor dem Buch gesessen und war fasziniert. Das war der Feiermeer-Flohmarkt in Berndorf damals noch, wo ich gewohnt habe. Total schön, aber das Buch ist ganz heilig für mich. Und da hat es so angefangen. Und dann meine Oma hat ganz viel mit Kräutern gearbeitet, meine Mama auch. Und wobei es da auch so war, ich wollte eigentlich nicht in den Garten arbeiten, da habe ich mich auch gewehrt dagegen. Aber so ganz mit so zwischen 17 und 20 ist das erwacht. Und dann mit den eigenen Kindern noch viel mehr. Und dann war es nicht mehr zum Aufhalten. Und dann bis heute kaufe ich ganz viele alte Kräuterbücher zusammen und forsche gern, lese auch noch die alte Korinthschrift und englische Kräuterbücher. Und das Schöne ist, wenn man dann vernetzen kann.
Ist ja noch ein Unterschied, ob man das liest oder ob man es dann auch selber anwendet oder es sich auch anwenden traut. Wissen Sie noch, was das erste Mittel war, die erste Essenz oder Creme oder Öl, was Sie selbst gemacht haben?
Ja, das war die Vogelmierensalbe. Das weiß ich noch. Die Vogelmiere, das war so ein Kraut, das kennt sicher jeder, das wächst im Salatbeet oder Gemüsebeet ganz, ganz gern zwischen dem Salat und man denkt sich, na Hilfe, lauter Unkraut. Und das hat mich sehr fasziniert, weil da habe ich dann gefunden, Der Paracelsus schreibt ja sehr viel über die Signatur der Pflanzen. Also man sieht das Bild, ich muss nicht so viel wissen. Ich schaue nur mit offenen Augen hin, wie präsentiert sich die Pflanze. Und das sagt man dann, was tut. Und die Vogelmiere macht dann Teppich. Wenn eine karge, offene Erdfläche da liegt, dann macht sie zu. Und dann aus den verschiedenen Informationen zusammen, habe ich mir gedacht, da kann man eine gute Salbe für Neurodermitis machen, wenn man offene Hautstellen hat. Und die habe ich dann gemacht, habe das Pflänzchen gepflückt und in Olivenöl gekocht mit Bienenwachs verfeinert und das war dann so die erste Salbe, was dann auch noch eine Verbindung war zu einer ganz guten Hexenkollegin jetzt, wenn ich jetzt schon so sage, oder eine wirklich Kräuterkollegin. Ich sage dann immer Pflanzen verbinden, weil über diese Salbe habe ich wirklich eine meiner besten Kräuterfreundinnen kennengelernt und wir wirken bis dato, bis heute gemeinsam auch in Seminaren, ja.
Das Radio Salzburg Café heute mit Monika Rosenstatter. Sie haben heute schon erzählt, es war ein Buch von Paracelsus, das ihr Interesse für die Heilkraft der Pflanzen geweckt hat. Wie war das, als Sie zum ersten Mal gespürt haben, dass der Kräuter wirklich ihre Wirkung entfalten?
Ja, ich bin einfach so ein Mensch, der so intensiv an was glaubt. Und ein ganz wichtiger Ausspruch ist für mich, heilen im Tun. Oft passiert es nämlich, dass man, wenn man dann sagt, das Kraut hilft jetzt zum Beispiel bei diesen Themen. Ich sage jetzt einmal Themen, nicht Symptomen, bewusst nicht Symptome. Und wenn man dann wem sagt, du suchst dir das Kraut selber, dann beginnt der Weg zur Heilung schon ja beim Suchen vom Kraut. Und dann machst du noch die Salbe und durch das Tun und das Beschäftigen mit der Pflanze an sich und mit dem Thema, dann kommen da ja da unterm Turn schon Bilder hoch oder vielleicht auch Gedanken oder Botschaften, wo man denkt, ah ja, da war ich eigentlich total blind. Also da merkt man erst, wie alles verbunden ist und das ist für mich dann faszinierend. Der Weg ist für mich das, was das Aha-Erlebnis, wow, das wirkt.
Aber es gibt ja eben giftige Pflanzen auch. Hat man da nicht gerade am Anfang so eines Weges auch Angst, dass man irgendwas falsch macht, weil was völlig in die falsche Richtung gehen könnte?
Ja, hat man natürlich. Aber da sage ich immer auch und ich selber, ich nehme wirklich nur das, was ich zu 100% bestimmen kann und ich mache da keine Selbstversuche, also ich muss nicht jetzt giftige Pflanzen, sagen wir jetzt eine Tollkirsche, weil das so modern ist, war in den letzten Jahren mal sehr ein Hype mit Giftpflanzen experimentieren und so, auch in der Kräuterfrauenszene. Es muss nicht sein, es ist nicht wichtig. Wir haben 1000 Pflanzen um uns herum, die ungiftig sind. Lernen wir durch die kennen, das Gänseblümchen, Löwenzahn. Also die sind Pflanzen, die uns so viel weiterhelfen. Und Giftpflanzen gehören richtig zubereitet oder in die Hand eines Heilpraktikers oder Alchemisten oder Arztes, wie auch immer. Und es gibt genügend Pflanzen, mit denen wir auch einen echten Spaß und einen Erfolg haben können.
Sie haben vorher schon erzählt, Sie sind als Kind eigentlich auch nicht gerne in den Garten gegangen, beziehungsweise haben da nicht gerne mitgearbeitet. Wie ist denn dann doch die Leidenschaft fürs Garteln entstanden?
Ja, ich war ein Wildfang, ich war ganz viel in der Natur, aber wenn meine Mama gesagt hat, hilfst uns beim Gartenarbeiten, dann habe ich gedacht, oh mein Gott, na Hilfe. Das war zu geordnet. Und ich war immer schon eine, die was gern da hat, was sie will. Genau, und das habe ich durchgezogen. Die Leidenschaft zum Garten ist entstanden, wie ich einfach mit 19 ausgezogen bin, meinen ersten Garten selber angelegt habe und dann war ich infiziert. Und losgegangen ist, das Gartenfieber.
Hat eigentlich jede Pflanze eine Botschaft, auch wenn sie noch so individuell ist? Es ist ja so, zu manchen Pflanzen oder Blumen fühlt man sich mehr angezogen als zu anderen.
Ja, jede Pflanze hat eine Botschaft, genauso wie jeder Mensch eine Botschaft hat, jede Farbe eine Botschaft hat. Man muss nur sehen, lernen sie zu sehen oder zu hören oder wahrzunehmen. Manche Menschen fühlen das, manche Menschen schreiben dann nieder, was sie kriegen, wenn sie Pflanzen anschauen. Ja, alle Möglichkeiten gibt's.
Ich glaube, die Natur und der Garten war für sie selber ja dann auch sehr heilsam. Sie waren als Kind sehr oft krank.
Ja, ich war als Kind wirklich ein sehr kränkliches Kind. Dann noch als junge Frau. und habe dann einfach beschlossen, ich würde selber mein Leben in die Hand nehmen. Und ja, es ist nicht so, dass ich, wenn ich ein Symptom gehabt habe, jetzt die Pflanzen genommen habe, weil mir das gegen das Symptom hilft. Der Weg war einfach dieses Erkennen, viele Dinge selber erkennen, durch Pflanzen, durch Botschaften, durch Probieren, durch Tun, durch gesunde Ernährung natürlich, muss man auch sagen. Weniger ist mehr. Und das alles zusammen hat mir eigentlich zu einer Gesundheit verholfen, wo ich sage, ja, ich werde gesünder statt kranker, desto älter, dass ich werde. Und das ist eigentlich ein sehr schöner Weg, muss ich sagen.
Von der Gartenprinzessin zur Waldfrau heißt das Buch von Monika Rosenstatter, in dem sie ihr umfangreiches Wissen über die Natur weitergibt. Haben Sie selber eigentlich Lieblingspflanzen?
Hobby-Lieblingspflanzen? Ja, schon. Ich meine, die Rose ist eine Lieblingspflanze, die Rotbuche ist ein Lieblingsbaum und die Gundelrebe ist eine ganz wichtige Pflanze für mich.
Was tun diese Pflanzen für Sie oder was lösen sie in Ihnen aus?
Die Rose ist für mich der Inbegriff der zwei Seiten vom Leben. Einfach, auf einer Seite ist sie so schön und betört mit dem Duft und mit Blüten und Farben und auf der anderen Seite ist so eine lange Zeit vom Jahr sehr karg, hat nur die Dornen, oft dann auch kranke Blätter und das ist für mich so, es gibt zwei Seiten im Leben, aber das ist symbolisiert für mich auch dieses Wort der Gleichmut. Gleichmut, Freude und Leid kehrt irgendwo zusammen und das symbolisiert die Rose für mich. Dann die Rotbuche ist ein Baum, der so unendlich viel Stille und so das Bild von einer nährenden Großmutter hat. Und die Gundelrebe ist einfach ein kleines, unerkanntes Pflänzlein auf dieser Erde, was aber so enorm viele Kräfte und Heilwirkungen hat.
Die Gundelrebe, wie schaut die aus?
Ganz, ganz klein, wächst momentan ganz, sprießt schon überall hervor, jetzt Ende April in den ganzen Gärten und blüht jetzt ganz, ganz zart lila, wird auch Zickleinkraut genannt oder guckt durch den Zaun und ist eine Pfefferminzart, gehört zur Art der Pfefferminzgewächse. Und ist das ganze Jahr grün und es wird nie erkannt, sondern ist eigentlich ein Störfaktor in jedem englischen Rasen. Aber es hilft, egal ob es jetzt eine Blasenentzündung ist, ob es ein Lungenproblem ist, ob es Pickel auf der Haut sind. Es ist ein Allround-Gewächs und es gehört, ich beschäftige mich viel mit Planeten auch, es ist ein Ausdruck der Venus auf dieser Erde, so ganz zart und klein unerkannt und das ist wirklich eine Gundelrebe und die Kräuterhexen, sagt man ja früher, weil jetzt Walpurgis naht, Ende April, haben sie ja früher Kränze aus Gundelrebe geflochten zur Walpurgisnacht. Und an denen hat man dann erkannt in der Kirche, wer eine echte Hexe ist.
Walpurgisnacht, kommenden Freitag, ja auch so die Zeit des Wechsels, der Wandlung auf den 1. Mai. Die bösen Geister werden ausgetrieben. Sie selber, was verbinden Sie mit diesem Tag, mit dieser Nacht?
Diese Nacht, durch das ich sehr christlich erzogen worden bin und nach wie vor auch dort drin verankert bin, ist für mich auch das Maibaumaufstellen sehr wichtig zum Beispiel. Aber genauso das Feiern in der Walpurgisnacht oder die klassische Walpurgisnacht von Johann Wolfgang von Goethe natürlich, wo so viel verstecktes Wissen und Erkenntnisse verborgen sind, dass für mich jedes Jahr das Walpurgisfest aufs Neue so ein Erwachen dieser Lust, Leidenschaft, auch des Wonnemonats Mai, in dem geheiratet wird, das ist ja der Hochzeitsmonat, die Walpurgisnacht ist einläutet, weil das ist ja die Verbindung von Mann und Frau und der Übergang von Winter zum Sommer und alles das vereint sie jetzt.
Wenn man jetzt nur so eine selbsternannte Hobbyhexe ist, die uns vielleicht dazuhört, wie kann man denn diese Walpurgisnacht für sich zu Hause feiern oder begehen oder vielleicht auch diese Kräfte spüren?
Ich nehme sehr gerne Farben dazu her natürlich. Die Farbe Rot symbolisiert natürlich jetzt, dass das pure Leben wieder zurückkehrt, rote Speisen machen, rot kleiden, ein Walpurgisnachtfeuer machen natürlich. Und dann gibt es natürlich das klassische Walpurgisnachtkraut, den Waldmeister. Der Waldmeister, der jetzt schon zu blühen beginnt, und da braucht man natürlich die Maibowle aus Waldmeister mit Weißwein. Es gibt verschiedene Rezepte.
Räuchert man dann auch in der Walpurgisnacht, um Böses zu vertreiben, so wie man das auch vor Weihnachten macht, oder gehört das in eine andere Jahreszeit?
Doch, ich räuchere zu jedem Jahreskreisfest. Also wir haben ja 8 Jahreskreisfeste im Jahr. Bei mir ist es eher nicht so, dass ich Böses vertreibe, sondern dass ich das Gute einlade. Und ich fange immer vor jedem Jahreskreisfest, so circa 7 Tage vorher, an, dass ich genau die Pflanzen so sammle, schon, also muss man fast noch ein bisschen früher anfangen, sammle, die jetzt genau zu diesem Fest aktuell auf dem Teller von Mutter Natur wachsen. Dann ich trockne die, und dann aus diesen Kräutern mische ich mir dann eine Räuchermischung mit ein bisschen Harzen dazu. Da jetzt zu Walpurgis natürlich Waldmeister, Schlehe, Weißdorn, alles das verwendet man da dazu. Und dann räuchere ich mich selber ab, oder auch wenn ich mit Frauen gemeinsam feiere oder auch Männern und Kindern. Ich mache das jetzt wirklich auch schon gemeinsam. Männer und Kinder gehören auch wieder dazu zum Feiern. Also es soll wieder in der Gemeinschaft stattfinden. Dann kann man natürlich den ganzen Körper abräuchern, das Haus ausräuchern, und das ist nicht nur zu Weihnachten gut, das ist zu jedem der Jahreskreisfeste gut, weil jedes Jahreskreisfest ein gewisser Punkt im Jahr ist, wo man ankommt, damit man wieder nachdenkt, wo stehe ich gerade, wo bin ich gerade, es ist ein Orientierungsfest für mich.
Der April geht schon langsam zu Ende. Der Übergang zum 1. Mai wird kommenden Freitag mit dem Fest zur Walpurgisnacht gefeiert. Monika Rosenstatter, Sie haben vorher schon gesagt, das ist auch ein Ritual zur Transformation. Das kann man zum Beispiel auch durch das Räuchern unterstützen. Jetzt ist das irgendwie ja auch schon so ein Hexenfest. Viele möchten da vielleicht auch ihre Wünsche oder Visionen manifestieren. Kann man das auch irgendwie magisch unterstützen?
Ich bin da jetzt nicht so die Mordszaubersprüche oder was herbeiruft. Ich bin so die im Moment lebt. Und wenn ich eine Idee habe, das liegt wahrscheinlich auch an meiner Witternatur. Ich bin geborener Witter. Wenn ich eine Idee habe, dann bin ich eine Frau der Tat. Und dann setze ich das um. Und so gebe ich das auch gerne weiter. Sag, schau, dass Prozesse durchziehst und zu Ende bringst. Jede Idee hat eine Geburt, wird auf die Erde gebracht und will dann, vor allem im Frühling setzen wir ja die Samen, und geht immer alle Prozesse durch. Vom Keimen zum Blühen, zum Fruchten, zum Samenausbilden, zum Wiederernten, zur Winterruhe. Und da ist ganz wichtig, finde ich immer, genau das Ritual ist für mich, wo steht die Idee jetzt? Ist die am Anfang? Ist die schon in der Mitte? Aha, was ist der nächste Schritt? So im Zyklus der Natur, was wäre jetzt der nächste Schritt? Muss ich jetzt die Pflanze pflegen, die Idee pflegen, damit es wirklich wachsen kann? Oder komme ich schon zur Ernte? Wo stehe ich? Und das ist ganz wichtig. Dieses Wissen ist für mich das Rad, durch das ich jedes Jahr aufs Neue tanze. Das Rad, wo ich jede Idee, jedes Projekt auflegen kann, weil jede Idee und jedes Projekt hat einen Frühling, einen Sommer, einen Herbst, einen Winter. Und das ist ganz spannend.
Wobei für manche Ideen und für manche Projekte braucht man ja auch Geduld, die hat nicht jeder. Es heißt ja auch, Mühlen mahlen langsam. Sie selber sind eben gerade erst nicht in eine Mühle umgezogen, aber Sie haben sich quasi Ihren Wirkungskreis erweitert auf ein Anwesen, wo auch eine Mühle steht. Wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, oder? Diese Mühle.
Ja, das ist aus Zufall dahergekommen, und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich ja auch Menschen begleite in so Prozessen, vom Anfang bis zum Ende. Mein Spruch ist immer, bringt die Prozesse zu Ende. Und der Prozess ist immer eine Transformation. Und eine Mühle ist und war immer schon ein Ort der Transformation, weil ich nehme das Korn, lasse durch die Mühle, durch die Mühlsteine durch, und was kommt heraus? Ein Mehl. Also die Form wird völlig verändert. Und wenn eine Idee durch den Prozess geht, ist letztendlich die Form eine ganz andere wie die Idee. Und deshalb finde ich das jetzt als Wirkungsstätte sehr interessant und bin sehr dankbar dafür, weil noch natürlich so alte Orte wie die Mühle, da wo ich jetzt angekommen bin, 300 Jahre, da ist dieser Geist der Transformation und der Wandlung da und mit dies unterstützt auch meine Arbeit.
Mühlen kommen ja auch oft als Symbol oder als Ort in Märchen vor. Wenn man das in diesem Sinne sieht, wahrscheinlich auch nicht ganz ohne Grund.
Ja, kommen immer vor, weil es immer ein Ort der Wandlung ist. Eine Verwandlung. Und ich mache es jetzt sogar so, wenn Menschen zu mir in die Mühle kommen, dann sage ich oft, du, wenn du rausgehst, berühr noch kurz das Mühlradl, weil das ist sowieso ein Kraftsymbol. Nimm es als Schwungrad, damit sie was verändern kann. Damit du das, worüber wir jetzt gesprochen haben, damit du das auch wirklich angehen kannst. Der Antrieb, damit man es wirklich tut, ins Tun kommen. Und das ist auch so meine Intention in meinem Leben. Red's nicht, sondern dort, kommt's ins Tor. Und wenn ein Fehler passiert, dann lernt man aus den Fehlern. Und das ist das Schöne dran.
Aber gerade in der jetzigen Zeit haben viele Menschen das Gefühl, es herrscht Stillstand durch diese Pandemie, die auch schon über ein Jahr dauert. Jetzt sind Sie ja auch beratend tätig. Wie erleben Sie das, auch den Umgang der Menschen mit dieser Zeit?
Sehr vielfältig und vielschichtig. Scheinbar ist ein Stillstand und wenn es außen scheinbar stillsteht, wird es innen laut. Ein alter Ausspruch. Und natürlich fangen dann die Menschen innerlich zum Grübeln an, zum Denken, Emotionen kommen hoch. Und da braucht es oft wirklich eine Begleitung oder Idee und auch sehr viel Mut, weil Veränderung gefordert wird von den Menschen. Und das ist natürlich oft mit Angst verbunden, auch Existenzangst, Verlustangst. Und da muss man einfach wieder nach vorne schauen und sagen, so, was sind die Stärken? Was sind deine Stärken? Was kannst du gut? Was willst du immer schon tun? Und da haben viele Menschen, die dann oft sagen, stimmt, jetzt ist die Chance, dass ich das endlich tue. Scheinbar steht alles still, aber jetzt kann ich plötzlich das machen. Und da schauen wir dann, dass den Schwung nehmen und dass da kreativ werden, also aus dem Stillstand schöpfen, die Krise als Chance nutzen und wirklich das Beste draus machen.
Sie hören das Radio Salzburg Café. Einen schönen guten Morgen, Monika Rosenstatter. Sie haben ganz viele Ausbildungen gemacht, auch über die Kräuterheilkunde hinaus, schamanische Kurse besucht, Naturkommunikation studiert und Edelsteinkunde. Von was haben Sie da am meisten profitiert?
Ist das ganz ein spannendes Leben, was ich habe. Es sind immer, seit ich ein junges Mädel bin, immer die Menschen, die herkommen, die mir momentan in diesem Augenblick am besten weitergeholfen haben. Es waren immer die perfekten Lehrer da. Damals, wie ich Gitarre spielen gelernt habe, war der richtige Musiker da. Der David, der Hauser David, und hat mir das gelernt und so habe ich dann Lieder schreiben gelernt. Wie ich das Kinder habe, ist der nächste Lehrer gekommen, dann ist wieder der nächste Lehrer gekommen und ich habe eigentlich nie einen Stress gehabt. Natürlich habe ich mich selber oft zu Seminare angemeldet, aber die besten Lehrer waren die einfach wie aus dem Nichts in meinem Leben, aus dem Zufall erschienen sind, mit denen ich oft gemeinsam einen Weg gegangen bin, zum Beispiel dann sehr viel über Zahlenwissen, pythagoreisches Zahlenwissen gelernt habe. Dann ist wieder wer dahergekommen, der mir sehr viel über Musik gelernt hat und Meditation. Dann ist Alchemist aufgetaucht in meinem Leben, der mir sehr viel über die Signaturenlehre von Paracelsus gelernt hat. Und meins ist immer, dass ich dann das Wissen vernetze und komplett was Neues erfinde daraus. Das ist eigentlich so mein Weg gewesen. Und ich bin sehr dankbar für diese Lehrer. Und ja, ich ehre und achte meine Lehrer wirklich sehr und schätze sie.
Jetzt sind Sie verheiratet. Ihr Mann kommt aus einer ganz anderen Richtung. Er ist Unternehmer. Manfred Rosenstatter war auch Präsident der Salzburger Wirtschaftskammer. Wie ist das eigentlich dann bei Ihnen zu Hause? Trifft da der Ratio, den Spirit?
Ja. Aber wir vereinen das schon sehr gut seit 29 Jahren und es ist sehr, sehr befruchtend und ergänzend, muss ich ehrlich sagen. Er genießt es, wenn er gesund ist und wenn irgendein Wehwehchen ist. Und natürlich meine nicht planende, planbare Art und mein Wesen. Und ich genieße seine Struktur und sein Marketingwissen, sein Wirtschaftswissen natürlich. Und oft lacht man einfach, weil das sich gut ergänzen lässt. Aber wenn Freunde oft sagen, bitte, wie soll das gehen? Ihr seid Tag und Nacht. Wir haben so gut wie fast keine gemeinsamen Interessen. Also das ist sehr, sehr spannend. Aber es funktioniert, weil jeder den anderen komplett so sein lässt, wie er ist. Und das, glaube ich, ist die Kunst dran. Und er fragt mich ab und zu um Rat und ich frage ihn um Rat. Und wenn er mich was Wirtschaftliches fragt, wie jetzt beim Buch, wie viel musst du verkaufen, wie viel Deckungsbrei, bla bla, sage ich, Schatz, ich bin eine Frau, ich gebär was und dann denke ich von einem Tag auf den anderen nach, wie ich das Kind jetzt großziehe. Und er beidelt dann den Kopf und sagt, ja, hast du recht, bis jetzt ist es immer gut gegangen.
Das heißt, das ist wirklich auch so ein bisschen wie Yin und Yang?
Völlig, komplett.
Sie haben zwei erwachsene Kinder, einen Sohn und eine Tochter. Sie sind auch schon Großmutter. In welche Richtung sind die dann gegangen?
Die Tochter ganz in meine Richtung. Wobei sie sehr interessiert jetzt ist, wo sie jetzt erwachsen ist, dass, wie ich, dieses wirtschaftliche Know-how gehört dazu. Auch alles in dieser Alternativszene. Sie hat dann die Waldorfpädagogik gemacht, arbeitet mit Kindern und hat lang Violine gespielt, also Musikergeschichte ist bei ihr auch schon verankert. Und jetzt merkt sie natürlich, okay, es gehört aber auch dazu, dass ich wirtschaften kann. Es gehört ein gewisses Know-how dazu, wie lebe ich und wie bewältige ich meinen Alltag. Und so ist sie auch interessiert an Papas Wissen. Das ist schon mal sehr gut. Und der Sohn ist auch ein richtiger Künstlertyp, aber der ist jetzt schon im Betrieb tätig. Und ja, eigentlich vereinen sie in sich jetzt beim Erwachsensein so beides, also Mama- und Papa-Seite.
Und sagt ihr Mann manchmal dann auch meine Frau die Hexe?
Ja, natürlich. Heil mich. Sagt er dann, hilf mir. Doch, ja. Und ja, das ist eigentlich lustig. Natürlich im Freundeskreis kennen dann so Hexenwitze, das kennen wir auch schon. Aber ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und, und das passt gut so.
Wobei wahrscheinlich dieses Wissen und diese Fähigkeiten, die sie da in sich tragen, in früheren Zeiten doch den Hexen zugeschrieben wurden, oder? Diese weisen Frauen, die sich mit der Natur auseinandergesetzt haben, so in der Überlieferung. Hexen mussten ja nicht zwangsweise böse sein.
Nein, überhaupt nicht. Hexen, ich meine, kommt ja von Hagazussa eigentlich, das ist ja die Zaunreiterin. Das passt jetzt wieder zur Gartenprinzessin und zur Waldfrau, das ist die, die ja in beiden Welten tanzt. Also sprich, sie ist ganz geerdet, weil Hexen waren ja oft Hebammen. Waren ja oft dort, die Kinder auf die Welt bringen müssen. Und die Hebamme muss mit beiden Füßen auf dem Boden stehen. Sonst geht das nicht. Und sie haben ganz viel Kräuterwissen gehabt, aber es hat natürlich Angst gemacht, weil man, wenn man sich sehr viel mit solchen Dingen beschäftigt, natürlich, ja, heutzutage nennt man das Meditieren, wenn man betet. Ich bete auch sehr viel, bin sehr gläubig. Natürlich nimmt man oft Dinge wahr, die andere vielleicht nicht so wahrnehmen. Oder so wie ich kann tagelang ganz alleine sein. Ich nehme die Stille wahr und das ist ganz wichtig, damit ich meine Arbeit überhaupt machen kann. Weil wenn ich immer im Alltagstrubel drin bin, dann konnte ich viele Dinge gar nicht so wahrnehmen, die ich für meine Arbeit brauche. Und das hat natürlich vielen Menschen früher auch Angst gemacht, wenn man, vielleicht sagt man jetzt hellsichtig, hellhörig ist, da ist ein gewisser Respekt davor gewesen. Und ja, und dann haben halt die gewissen Menschen Angst vor Hexen gehabt sozusagen, weil die Dinge gesehen haben vielleicht oder wahrgenommen haben, die Menschen lieber nicht wahrgenommen hätten werden wollen. Genau.
Aber so wie Sie das erklären, klingt das fast so, als ob eigentlich in jedem Menschen diese Fähigkeiten verankert sein könnten, nur nicht jeder kann sie aktivieren.
Genau. In allen Dingen schläft ein Lied. Da gibt es das Gedicht. Und das ist oft, das habe ich schon oft in Seminaren auch gemerkt, dass Menschen an der Pflanze ankommen und es war wie ein Erwachen. Und du merkst dann, wow, jetzt hat es erwischt, gell? Jetzt ist der Funken übergesprungen und dann gehen die Menschen plötzlich ihre eigenen Wege, erforschen neue Wahrnehmungsarten und lernen sich selber besser kennen.
Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Monika Rosenstatter, Ihre Lieblingsfarbe?
Gelb. Sie leuchtet so schön.
Haben Sie eine Lieblingsspeise?
Ja, Salzburger Nockerl. Weil das so gut zum Einlegen und zum Essen ist, weil es Genuss pur ist.
Ihr Lieblingsurlaubsland?
Kalabrien. Diese unbeschwerte Freude der Italiener.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Frühaufsteherin. Der frühe Vogel fängt den Wurm.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Die Sprache der Organe von einem Anthroposophen, also von Rudolf Steiner.
wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Vor, weil ich so neugierig bin. Wohin, weiß ich nicht. Aber ich bin ein neugieriger Mensch und tauche gerne in Dinge ein, die es noch gar nicht gibt.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Eine Idee verwirklicht zu haben.
Wie würden Sie Glück definieren?
Leben im Jetzt.
Mein Gast im Radio Salzburg Café ist heute die Kräuterexpertin Monika Rosenstatter. Bei den vielen Ausbildungen, die Sie gemacht haben, habe ich auf Ihrer Homepage gelesen, ist auch das Spinnen dabei, Wolle spinnen. Das erinnert natürlich sofort wieder an Märchen, an die Feen und an Dornröschen, das sich ja bekanntlich am Spinnrad in den Finger gestochen hat.
Ja, das Spinnen. Ich habe einige Spinnräder zu Hause. Meine Tochter kann auch schon spinnen. Die spinnt den noch feineren Faden als ich. Ich bin da die gröbere Spinnerin. Und die Spinnerinnen waren immer die weisen Frauen. Da gibt es natürlich auch diese drei Nornen, werden sie genannt, die die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft verwoben haben. Und Spinnen oder Kunsthandwerk an sich ist eine sehr monotone, meditative Tätigkeit, wo man natürlich wieder in eine Ebene kommt, wo einem Botschaften kommen, Gedanken kommen, Bilder kommen. Und so ist für mich auch das heilsame Kunsthandwerk, sei es Spinnen, Stricken, Häkeln, Malen, alles das sind Tätigkeiten, die Räume eröffnen, wie wir es aus Märchen kennen, wo magische Dinge geschehen können.
Das heißt, durch diese Monotonie der Tätigkeit, die sich immer wieder wiederholt, kommt man da in... Metaphysiker würden das erklären in andere Frequenzen oder was auch immer.
Ja, genau. Und das Schönste ist, man hört zum Denken auf. Irgendwann hörst du zum Denken auf und ich habe viele Frauen, die sagen, ich sitze mit einem Spinnradl, weil wenn ich gar nicht mehr zum Denken aufhören kann, dann fange ich zum Spinnen an. Wirklich, ist Medizin. Spinnen ist wie Medizin und dann kann ich runterkommen.
Wobei umgekehrt, der Begriff Spinnen wird ja gerade auch im Zusammenhang mit Frauen nicht immer nur positiv, ja, sondern auch negativ besetzt unter dem Motto, heute spinnt sie wieder mal, aber auch er kann spinnen.
Ja, ja, das ist natürlich... wenn man spinnt, ist man in einer anderen Frequenz, sprichwörtlich, und sagt oder tut vielleicht Dinge, die nicht so ganz normal alltagstauglich sind. Und natürlich, wenn man spinnt, ist man ja außer sich. Gell, wenn jetzt ein Kind auch richtig, wenn man sagt, boah, das Kind spinnt im Trotzalter, da bist du ja außer dir. Und genauso ist beim am Spinnrad sitzen. Du bist irgendwo außer dir und in einem anderen Rahmen, in einem anderen Raum. Und das ist, liebe ich natürlich, in anderen Räumen zu reisen, zu wirken, zu schöpfen. Und ich verbinde sehr gerne Märchen auch in meiner Praxis. Ich gebe oft gewisse Märchen den verschiedenen Menschen mit und sage, lest das oft durch, da ist eine Botschaft für die drinnen. Sei es der Froschkönig oder die Sterntaler-Märchen, ganz, ganz wichtige Märchen sind das.
Es hat ja jeder, glaube ich, so ein Lieblingsmärchen, das ihn besonders anspricht. Was ist Ihres?
Mein Lieblingsmärchen war immer das Mädchen mit den Schwefelhölzern.
Sehr trauriges Märchen.
Sehr trauriges Märchen, aber das ist nach wie vor, das hat mich als kleines Kind immer so berührt und bis heute noch.
Was sagt dieses Märchen für Sie persönlich aus?
Das ist für mich so dieses Einfache, dieses ganz Einfache und dieses traurige, arme Mädchen. Das hat in mir was berührt, vielleicht hat es mich erinnert an frühere Leben, wie auch immer. Und dann mit dem kleinen Schwefelhölzerl hat es noch das letzte Licht angezündet. Es ist so für mich so, ja, das ist einfach das Leben.
Wenn man Ihnen so zuhört, hat man das Gefühl, dass alles, was man braucht, eigentlich so und so in der Natur vorhanden ist. Man muss es nur für sich entdecken. Sehen Sie das so?
Ja. Erstens einmal, ich habe dann auch, als Kräuterhexe läuft man zuerst einmal Gefahr, dass man ganz viele Dinge sammelt. Und dann hat man gefüllte Kräuterkeller und massenhaft Gläser voller Kräuter und ganz viel. So fängt man an und so ist uns nur alle gleich gegangen, alle Kräuterhexen, alle Kräuterfrauen. Und dann habe ich gemerkt, wie ich im Jahreskreis mehr zum bewusster zum Leben angefangen habe, dass ich gar nicht so viel sammeln muss, weil selbst im Winter haben die Knospen schon am Baum oder ich habe Rinde oder. Also habe ich schon Vorratshaltung zurückgefahren. Dann arbeite ich sehr viel mit energetischen Dingen. Irgendwann bin ich dann so weit gekommen, da ich mir gedacht habe, selbst wenn ich jetzt gar nichts mehr mit habe, ich habe immer nur meine Hände mit, weil ich kann nur immer Hände auflegen. Und ich werde nie vergessen, wie wir in England einen Urlaub gemacht haben und mein Sohn hat wirklich einen schweren Unfall gehabt. In England im Urlaub und wir haben nichts da gehabt und er sagt nur zu mir, Mama, heil mir und ich habe ihm die Hände aufgelegt, dann habe ich nur einen Breitwegerich gefunden und habe den aufgelegt und in den nächsten paar Tagen war das eigentlich erledigt wieder, die Geschichte. Und da noch, heute beim Einfahren sogar da ins Studio habe ich mir gedacht, ich habe jetzt eigentlich gar nichts mit, aber im Notfall habe ich meine Hände mit. Und Worte können auch heilen, muss man auch dazu sagen.
Wir haben heute schon über die Gartenprinzessin gesprochen und über die Kräuterhexe. Monika Rosenstatter weniger über ihr Leben als Waldfrau. Wenn es jetzt dann wieder bald so richtig warm wird, gehen viele gerne in den Wald zur Abkühlung. Was sind denn da so die Schätze im Wald, die Sie suchen und finden?
Von der Wurzel bis zur Blüte, bis zum Blatt. Moos, ich liebe Moos, also ich bin ein Moos-Fan. Das kommt von den Moosweiblein an, weil die Moosweiblein, die sind ja so alte Märchenfiguren, die auch Fäden aus Moos gesponnen haben. Ich nehme immer das mit jetzt natürlich massenhaft Bärlauch zum Pflücken, aber auch mit Knospen, mit Blättern, was ganz ein gutes Getränk ist, zum Beispiel jetzt Ende April, wenn jetzt die Rotbuchen austreiben, habe ich ja schon erwähnt, da ist mein Lieblingsbaum die Rotbuche, Fagus sylvatica. Frische grüne Blätter einfach über Nacht in gutem Quellwasser einlegen und nächsten Tag hat das Wasser so einen guten süßlichen Geschmack und es gibt ganz, ganz viel Kraft. Also es sind sehr einfache Dinge, die man aus dem Wald nehmen kann, wenn vielleicht findet man nur eine Quelle. Also Kräuter mit einem guten Wasser sind schon sehr, sehr viel Nahrung und tragen sehr viel zu einem gesunden und glücklichen Leben bei.
Viele Menschen gehen auch gerne in den Wald, weil sie sich dort so beschützt fühlen. Andere wiederum fürchten sich im Wald. Woher, denken Sie, kommen diese unterschiedlichen und gegensätzlichen Wahrnehmungen?
Ja, jeder Mensch hat eine andere Geschichte. Und je nachdem, was man in seinem Leben, im Lauf des Lebens so erlebt, bauen sie Schichten auf, natürlich Schutzschichten, Angstschichten. Die einen fühlen sich wirklich nur geborgen im Wald, weil sie vielleicht eine große innere Verbindung zur Natur haben und andere fürchten sie unheimlich, vor allem wenn sie allein in den Wald gehen müssen, weil einfach nur diese Emotion der Angst zum Beispiel noch da ist und das wäre eine Sprache des Körpers, der Seele, wo man sagt, aha, da ist nur Angst, da ist nur Emotion da. Vielleicht mit Hilfe von wem oder im Wald konnte die Angst vielleicht einmal auflösen. Und da ist wirklich dieses Alleinsein oft, ist eine ganz große Angst im Wald. Und natürlich im dunklen Wald ist dann noch schlimmer, allein in der Nacht in einem dunklen Wald. Das sind Prägungen, das sind Dinge, die in die Zellen so tief verankert sind, natürlich auch wieder in Verbindung mit Märchen, die man oft kaum rauskriegen. Wirklich wieder frei werden, heißt viele, viele Emotionen ist Mensch abgetragen, sei es jetzt Wut, sei es Angst, sei es Trauer und da kann die Natur uns sehr viel dabei helfen.
Jetzt haben wir heute Sonntag, vielleicht fühlen sich einige Hörerinnen und Hörer jetzt inspiriert von dem, was Sie heute erzählt haben. Wenn man da jetzt heute noch hinaus in die Natur geht, so ein Ratschlag, auf was könnte man denn da heute achten? Was würde einem vielleicht gut tun?
Ja, ich liebe ja das Werkzeug des Schwellengangs. Der Schwellengang, das ist ein Werkzeug, das im Schamanismus bei indigenen Völkern auch gerne verwendet wird und mit dem ich sehr gerne arbeite. Und dann sage ich, weißt du was, wenn du jetzt rausgehst und du hast jetzt irgend so ein Thema, dann gehst bei der Tür über die Schwelle, vorher stößt die Frage und die Absicht und dann gehst in die Natur. Und dann achtest auf alle Zeichen, die dir in der Natur begegnen. Welcher Baum, welcher Pflanze, stolperst wo drüber. Und das sind alles Zeichen der Natur, die dir Antworten geben. Man sagt ja, der Geist der Natur antwortet auf die Fragen des Herzens. Und dann kommt der Mensch jetzt vom Sonntagsspaziergang heute nach Hause und hat natürlich eine Geschichte mitgebracht aus der Natur, die die Antwort auf seine Frage war, wie er über die Schwelle gegangen ist. Und dann ist gut, wenn man die Geschichte niederschreibt oder wem erzählen kann, noch wirksam ist, wenn man die Geschichte wem erzählt. Und dann erzähle ich die Geschichte in der dritten Person. Zum Beispiel, ich höre die Geschichte einer Frau, die über die Schwelle ging, die entlang des Baches ging und dann beim Gänseblümchen stehen blieb, die den Müll im Bach gefunden hat. Und wenn man das in der dritten Person erzählt, dann wird dem Gegenüber plötzlich Dinge bewusst, wo man sagt, boah, das habe ich nie gemerkt, da war ich ja voll blind. Oder ich erzähle dann eben, spiegelt die Geschichte nochmal, die Frau scheut keinen Weg, damit sie auf den Gipfel dieses Bergs kommt und. Und da wird dem Menschen dann erst richtig bewusst, aha, wo sind meine Stärken, was habe ich immer so übersehen, was ist der blinde Fleck. Und so kann man so einen Sonntagsspaziergang gestalten und natürlich mit Hilfe der Natur und der Kräuter und der Bäume nützen.
Dann wünsche ich heute unseren Hörern ganz viele Antworten, die sie vielleicht noch bekommen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag, eine gute Woche, eine spannende Walpurgisnacht und alles Liebe und Gute. Danke, dass Sie heute bei uns waren.
Herzlichen Dank und ich wünsche ebenfalls allen Zuhörern einen wunderschönen Sonntag.